Heute mit Michael Milkowski, Geschäftsführer beim Moorchor.
Das ist ja so, das ist ja eigentlich dieses ganze, ganze große Problem. Wie viel Kommerzialisierung kannst du machen, ohne deine Besucher oder dein Publikum zu verlieren und gleichzeitig noch zu wachsen? Weil wir sind so an dem Punkt, wir sind als Fanzine gestartet und versuchen gerade Medienunternehmen zu werden oder sind es, aber versuchen Medienunternehmen zu werden, was auch nachhaltigen Erfolg hat.
Willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Michael Milkowski, einem der beiden Geschäftsführer von Moorchor. Moorchor ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Anlaufstellen im Netz, wenn es ja im weitesten Sinne um harte Musik, um harte Rockmusik geht. Und wie der Name es ja auch schon sagt, Moorchor, also Mehrchor, Metalcore, Hardcore, ich weiß gar nicht, was es noch an Chor gibt. Das wird er uns gleich sagen. Herzlich willkommen, Mike.
Ja, hi, freut mich, dass ich hier sein kann.
Super. Was gibt es noch mehr an Chor? Ich habe mir im Vorfeld überlegt.
das Ding ist ja, dass wir ja bewusst eigentlich, also mittlerweile würden wir sogar sagen more than Chor, weil wir eben auch Alternative Rock und Punk Rock und Metal-Themen bedienen wollen. Und ich meine, du findest jetzt auch schon Berichterstattung über den einen oder anderen, ich nenne es mal Alternative Rap Artist, ja, irgendwo, so Ghostmane und Co. Das heißt, es ist schon mehr als nur Hardcore, Post-Hardcore, Metalcore, Deathcore, etc.
Ja. Einmal kurz zur Einordnung. Es gibt sicherlich auch Leute, man mag es kaum glauben, die euch nicht kennen.
Da gehe ich sogar von aus.
Es ist ja schon sehr nischig, ne? Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Also all das, was du gerade gesagt hast, ist am Ende schon so eine Art alternative Subkultur oder in vielen Genres auch. Einmal kurz so zur Einordnung. Wie groß ist das Team und in welchen Bereichen seid ihr aktiv?
Ja, das gesamte Moorchor-Team mit Leuten, ich nenne es mal Freiwilligen, die auch einfach als Redakteure, freiwillige Redakteure dabei sind und Konzerte besuchen, Fotos machen, sind 18 Leute.
Wow. Okay.
Ja.
Davon gibt es dann aber auch noch dich und Jonas als Geschäftsführer oder obendrauf oder sind die da mit drin?
Die sind da jetzt schon mit drin.
Okay. 18 Leute.
Wir suchen tatsächlich auch gerade noch viel mehr. Also wir sind tatsächlich so, dass wir sagen, okay, wir brauchen einfach mehr Leute, die Bock haben, Alben zu reviewen, auf Konzerte zu gehen, etc. Das heißt, wenn man jetzt noch auf die Partys schaut und so weiter, da gibt es vielleicht noch ein oder zwei weitere Leute, die einfach als zum Team gehören. Jonas und ich sind Geschäftsführer. Dann gibt es noch den Chris, der letztendlich der Gründer des Ganzen gewesen ist. Wir haben ja angefangen als NRW Core Concerts auf Facebook. Damals eigentlich nur eine Seite, die dich informieren sollte über Konzerte. Und irgendwann kam dann halt die Idee, okay, zu sagen, das kann mehr sein. Das könnte letztendlich ein Musikmagazin sein. Das ist Moorchor als Idee entstanden mit einem ersten schnell aufgesetzten WordPress-Blog und gib ihm. Und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, lass uns das noch weiter aufziehen. Ich bin mit den Partys letztendlich dazugekommen in das Ganze und wir haben halt versucht, das Ganze zu einem richtigen Unternehmen zu machen. Ne? Und Jonas und ich sind die Geschäftsführer. Ich würde mal sagen, so der Headquarter sind dann letztendlich wir drei.
Ihr seid, wie der Name schon sagt, in NRW als so Kerngebiet ansässig. Jetzt nochmal kurz aufgedröselt die Bereiche, die ihr abdeckt. Du sprachst eben davon, ihr macht Partys. Es gibt einmal, ich würde sagen, sowas, das Magazin. So. Mhm. Was macht ihr noch?
Ja, also das Online-Magazin ist letztendlich das Herz des Ganzen. Ne? Das ist das Magazin. Auf dem Magazin findest du News, findest du Alben und Konzertreviews, findest du Fotos, findest du Konzerttermine, etc. Und die Partys sind ein weiterer großer Teil. Das heißt, wir veranstalten die Moorchor-Partys deutschlandweit, von Hamburg bis München, Leipzig, Berlin, Köln, in vielen verschiedenen Städten. Und
wie viele pro Jahr
ungefähr? Wow, das sind viele. Also ich würde jetzt, ich habe das letztens gezählt und ich habe es vergessen. Ich glaube, es sind locker Lass mich mal kurz überlegen. 3 bis 6 pro Monat.
Pro Monat?
Ja.
Wow.
Also jetzt im Dezember sind es 9 Termine. Also wir machen schon 60, 70 Termine vielleicht.
Krass. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Würde ich jetzt so sagen. Es ist jetzt irgendwie peinlich, dass ich es nicht weiß, aber nee, tatsächlich sind es echt viele.
Ja.
Und das ist natürlich schön, weil die Partys können wir übers Magazin bewerben. Das heißt, wir nutzen natürlich auch die Brand Morcore und sagen, okay, hier gibt's die Party und die Party bedient die Musik, die wir auch im Magazin behandeln. Aber in die andere Seite funktioniert es genauso. Also wir haben auch sehr viele Partybesucher, die noch nie gehört haben, dass Morcore ein Musikmagazin ist oder dass es www.morcore.de gibt. Mhm. Das heißt, das befruchtet sich, ne, klassisches Cross-Selling irgendwo. Das ist natürlich ein wichtiges Element des Ganzen. Wir veranstalten auch lokal Konzerte.
Lokal in NRW?
Jetzt NRW, aber auch Frankfurt jetzt tatsächlich, weil halt auch wir ein, zwei Teammitglieder haben, die in dem Bereich aktiv sind. Da haben wir gesagt, okay, dann können wir das ja auch gemeinsam in der Region Frankfurt machen. Das heißt, in NRW und in Frankfurt als örtliche. Und dann haben wir noch unser YouTube-Format, Morcore TV, was jetzt im Endeffekt auch noch ein Thema ist, welches definitiv noch viel Liebe benötigt. Das kann man auch ganz ehrlich so sagen.
Mhm.
Aber für 2020 sehr, sehr spannend wird.
Okay, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber zusammengefasst kann man das, glaube ich, so sagen. Ihr habt das Magazin, ihr habt Partys, wie auch Konzerte, mal grob Veranstaltungen.
Genau.
Und das, also Morcore TV.
Ja, also Morcore TV würde ich jetzt einfach zum Magazin zählen.
Okay, okay.
Ne? Es ist halt letztendlich ein Channel mit leicht anderen Inhalten, die aber im Endeffekt Musikredaktion.
Wenn man jetzt so guckt, beim Magazin, ihr seid ja überall auch vertreten, ihr habt die eigene Seite, ihr habt Facebook, Instagram, Twitter oder auch dann YouTube. Was ist der wichtigste Kanal für euch?
Würde ich jetzt nach den Zahlen aus Google Analytics gehen, wäre das wahrscheinlich noch Facebook.
Facebook, ihr habt ja irgendwie, ich glaube, knapp 90.000 Follower.
Genau. Richtig. Also wahrscheinlich wäre, also als Quelle für die Leser unserer Seite, ist Facebook durchaus noch so, dass es, ich glaube, roundabout 30-35% der Leser über Facebook kommen.
Okay. Was konvertiert dann?
Genau, das ist tatsächlich gut. Letztendlich haben wir irgendwann, wir haben ja angefangen bei Facebook und dann kam die Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen das ein bisschen lösen von Facebook, weil wir alle kennen das, ne? Du bist halt abhängig von dem Magazin, nicht von dem Magazin, du bist abhängig von dem Netzwerk und wenn dort wieder die organische Reichweite fällt, hast du auch verloren. Das heißt, wir haben immer gesagt, okay, wir machen das Magazin und letztendlich zieht alles, was wir jetzt machen, hin zum eigenen Magazin. Und da würde ich schon sagen, dass ich glaube, es müssen roundabout 35% sein, die über Facebook auf morcore.de führen fürs Magazin. Instagram gewinnt immer mehr an Reichweite. Das heißt, unser Channel wächst halt auch. Wir sind, glaube ich, kurz vor 30.000, waren noch Mitte des Jahres bei 20.000. Also das ist wirklich so, dass sich der Channel wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und die jüngere Zielgruppe ist halt auch einfach dann bei Instagram und nicht bei Facebook. Wir haben gerade auch mit dem Relaunch der Seite, der ja diesen Sommer gewesen ist, viele, würde ich jetzt so behaupten, viele User, die direkt auf die Seite gehen, gewonnen. Mhm. Das heißt, also wirklich Leute, die einfach morcore.de eintippen und schauen, was passiert, was sind die aktuellen News. Die Zahl steigt und dann gibt es halt natürlich noch das SEO-Thema, ne? Das macht auch nochmal einen Teil aus. Aber es verteilt sich. Es ist gerade auf dem Punkt, dass sich das alles immer gleichmäßiger verteilt. Früher waren es vielleicht 70-80% Facebook, dann kam noch Google dazu, dann kam Instagram dazu und jetzt die direkten Aufrufe. Das heißt, es verteilt sich immer
gleichmäßiger. Das heißt, ihr arbeitet da auch schon dran, dass ihr da flexibler, unabhängiger werdet auf Dauer.
Das war ja die Idee auch, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, morcore.de muss zu einem Portal letztendlich werden, wo alles zusammenkommt, wo wir auch über die Partys informieren, alles drum und dran, weil ich kenne selber so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sogar sagen, nö, ich habe kein Facebook mehr, ich habe Facebook gelöscht oder ich habe es nie gestartet, ich habe nur Instagram, oder Leute, die sagen, ich habe nicht mal Instagram oder Facebook. Das heißt, das Magazin als eigene Seite ist auch die einzige Seite, über die wir unsere volle Hoheit haben und entscheiden, was da passiert.
Jetzt sagst du, ihr seid in diesem Jahr von 20 auf 30.000 Instagram-Follower geklettert.
Vielleicht waren es auch 22.
Ja. Ist natürlich trotzdem, stellt sich trotzdem die Frage, wie macht man sowas? Denn diese Frage stellen sich ja viele. Mhm. Habt ihr da eine besondere Strategie? Ist das einfach so passiert, was ungewöhnlich wäre?
Ja, wenn du jetzt mit einem Marketingmensch sprechen würdest, würde der jetzt sagen, Content is King. Mhm. Also letztendlich ist es so, ich glaube, die Konstanz und die Schnelligkeit unserer Nachrichten ist gerade der News, ist doch eine Sache, dass diese Entwicklung sich daraus erschlossen hat oder ergeben hat. Wir haben die Stories recht schnell integriert für die Berichterstattung mit der Swipe-Up-Funktion und allem drum und dran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach nur durch Instagram sehr schnell auf die News zu kommen, die dich interessieren. Und ich glaube, das macht das Ganze schon sehr, sehr interessant. Natürlich unterstützt du das mit Gewinnspielen, du unterstützt das mit der einen oder anderen Anzeige für Themen, die irgendwie besonders spannend sind, aber im Endeffekt ist das auch wieder eine Zusammensetzung vieler verschiedener Faktoren. Also da ist eine Strategie hinter, die sich aber auch wieder aufteilt in verschiedene Sachen. Und am Ende geht es wirklich darum, den Inhalt zu liefern, wieso die Leute das Magazin finden.
Bei euch in der Beschreibung, auch da nochmal jetzt die Frage zum Wachstum, steht ja, dass ihr seit 2013, 2014 irgendwie gestartet, wie du schon sagst, als NRW Core Concerts.
Ja.
Ihr seid relativ schnell dann auf Facebook auch gewachsen, weil du ja auch sagtest, auf Facebook ging es los. Ja. Ihr schreibt selber nach 3 Monaten schon 5.000 Facebook-Fans. Ihr habt jetzt innerhalb der letzten 4-5 Jahre diese Anzahl erreicht, 84.000 Fans. Kannst du da was zu sagen? Beziehungsweise war das damals so die Zeit? Ist das so überhaupt heutzutage noch möglich, sowas?
Bei Facebook glaube ich nicht mehr. Facebook war damals noch anders. Das war halt, ne, der Feed war noch nicht so zugemüllt mit Themen. Die Anzeigen waren auch noch viel geringer und die Leute ja auch aktiver. Das war ja auch noch die Zeit, wo die meisten Leute erst begonnen haben, Facebook für sich wirklich aktiv zu nutzen oder schon seit ein paar Jahren drin waren und dann sich das Nutzungsverhalten geändert hat.
Ja.
Wir haben damals eben angefangen, Konzert-Events zu erstellen. Das hat auch dem einen oder anderen dann auch böse aufgestoßen, weil wenn dann die örtlichen Veranstalter sagen so, hey Moment, wir sind der Veranstalter, wieso habt ihr hier ein Event? War natürlich dann eine Sache, die musste man rauslernen, musste man auch lernen, damit umzugehen. Haben wir dann auch irgendwann halt gesagt, okay, das macht auch keinen Sinn mehr, weil das ist jetzt auch nicht die Idee dahinter. Wir haben damals, das war alles noch sehr, ich würde sagen, fast hemdsärmlich gestartet, ne? Also ganz naiv. Also einfach gesagt, okay, weil sie das Magazin und wenn da irgendwelche Werbeeinnahmen oder Ticket-Affiliates Einnahmen rauskommen, dann werden die reinvestiert in Werbung, um mehr Leute zu erreichen. Aber damals konntest du natürlich auch mit weniger mehr Leute erreichen. Ne? Die organische Reichweite war höher. Und wenn du es schaffst, eine News oder wenn du es schaffst, ein Konzert zeitnah zu erstellen, damals, heute eine News, damals Konzert, und bestenfalls die Zielgruppe genau auf dem Channel hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Event oder die News bei dir besser performt als vielleicht bei dem Konzertveranstalter, der von Slipknot bis Ed Sheeran alles macht oder sonst was.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Den muss ich gestehen, habe ich jetzt nämlich, wie du schon auch gesagt hast, habe das quasi ja mehr oder weniger eingestellt, beziehungsweise macht das anders. Das habe ich in der Vergangenheit nämlich betrachtet. Oder mir ist das aufgefallen, dass ihr anscheinend ja über dieses Affiliate-Game ganz gut dann die Ticketverkäufe auch für euch monetarisiert habt. Mhm. Zum Teil ja dann aber auch wirklich auf das war ja anscheinend auch eine Lücke auf Bands, die jetzt gar nicht so unbedingt bei euch reinpassen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das dann teilweise, dass Facebook-Veranstaltungen erstellt wurden von sehr vielen Konzerten und Touren, ganz geschickt platziert und dann waren die Leute drauf und haben sich über Affiliate-Links die Tickets gekauft.
Damals war das noch so, da hatten da hat man sich überlegt, okay, wir machen dann noch eine andere Seite, um das ein bisschen zu trennen von Morcor, weil schon die Idee gewesen ist, Morcor ist das Magazin. Natürlich machst du dann auch noch eine ganze Roses-Tour, weil du ja, halt genau, weißt, dass so eine ganze Roses-Tour bedient nochmal eine ganz andere Menge. Mhm. Aber Guns N' Roses würde ich jetzt auch nicht als nicht passend bezeichnen, weil wir uns eben auch jetzt als Magazin sehen für Gitarrenmusik im weitesten Sinne oder alternative Musik, gar nicht mal nur auf Gitarre. Und auch unter den Kids, die heute 15 sind oder 18, gibt es genug Kids, die immer noch sagen so, hey, Guns N' Roses möchte ich gerne mal live sehen. Ob man jetzt das Ticket bezahlen möchte für so und so viel 100 Euro. Das ist die andere Frage.
Richtig. Okay. Wann bist du eigentlich dazu gekommen zu Morcor?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ungefähr mit den Partys dazu gekommen. Das heißt, müsste man jetzt wissen, wann wir die erste Party gemacht haben.
2015.
War das die Party in Münster?
Nee, stand aber auf der Info.
Okay, gut. ja, das, wenn, dann ist das 2015 gewesen.
Hast du das denn von Anfang an begleitet? Also hast du es gesehen, Mark?
Ich habe
also
es gesehen. Ja. Ich war von Anfang an auch im Kontakt mit den, mit den Verantwortlichen. Okay. Damals eben mit dem Chris, der das halt gemacht hat, noch mit ein paar anderen Leuten. Und wir hatten halt immer drüber gesprochen. Dann haben wir überlegt, okay, was könnte man noch machen? Lass uns doch überlegen, das weiter aufzubauen.
Dann bist du mit den Partys quasi reingekommen.
Dann bin ich mit den Partys quasi reingekommen und dann ist das halt gewachsen.
Krass. Das Konzept der Partys steckt da noch mehr hinter, außer quasi eine Partyreihe zu machen, die überall durch die Republik tingelt, sage ich mal. Du legst selber auf, glaube ich, ne?
Fast immer, ja.
Ja.
Noch.
Okay.
Natürlich ist da ein Konzept. Also sag mal, muss ich ja jetzt sagen, ne? Nein, also im Endeffekt ist es eine Party. So,
und es ist ein gutes Konzept.
Im Endeffekt ist es einfach eine Party. Leute sollen hinkommen, Leute sollen eine gute Zeit haben, sollen bestenfalls die Musik hören, die sie feiern, gerne neue Musik kennenlernen, die sie noch nicht kennen und sich dann darüber freuen. Ich bin da selber noch aufgewachsen in einer Zeit, in der es in jeder Stadt 3-4 alternative Rockclubs gegeben hat, in denen du halt Musik gehört hast. Und das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Du hast das Clubsterben und alles drum und dran und du hast häufig viele Clubs gehabt, die sich dann irgendwann so ein bisschen in die Vergangenheit geflüchtet haben, die dann gesagt haben, okay, wir wissen irgendwie die Musik aus den 90ern und aus den 2000ern, die funktioniert und dann hörst du halt zum 100. Mal Killing in the Name und dann hörst du zum 100. Mal Smells Like Teen Spirit und Roland und Red Flag und das definiert dann irgendwie die Party und das ist dann aber auch nicht mehr das, was in der Musikwelt passiert ist. Und ich bin damals noch als DJ, habe ich in einem Club in Duisburg aufgelegt und das war damals schon gefühlt so eine der letzten Bastionen für härtere, aktuelle Musik. Und das war dann letztendlich auch diese Motivation zu sagen, hey, wir brauchen eine Partyreihe, die mit der aktuellen Musik und dem, was aktuell passiert, die Leute motiviert. Weil die Kids, die jetzt irgendwie gerade in das Alter kommen, dass sie in den Club gehen können, direkt nicht abgeholt wurden. Problem ist, die Versuche, solche Partys zu machen, gibt es dann halt irgendwie häufig, scheitern dann aber dann auch irgendwie häufig daran, dass du dann, es ist halt sehr schwierig, da dieses Gleichgewicht zu finden aus Hits, die die Menge zum Tanzen bekommt und die Stimmung hochheizen und Songs, die vielleicht eben nur einen Teil der Subkultur kennt.
Okay.
So, und das war so eine Sache, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt so, wir probieren ganz bewusst die Leute anzutriggern, die Lust haben auf härtere aktuelle Gitarrenmusik und das haben wir dann durchgezogen. Ich meine, die erste Party damals hatte 200 Besucher oder 150 Besucher.
Was habt ihr jetzt 200. So im Schnitt?
Unterschiedlich. Wir sind in kleineren Städten, wir sind in größeren Städten. Das heißt, ich würde mal sagen, wir haben kleinere Clubs mit 250 Besuchern und gehen bis in die Vierstelligkeit, also durchaus dann nochmal 900.000.
Ja, also und wie mietet euch dann so ein Club quasi als Programmpunkt oder mietet ihr euch direkt in die Clubs rein?
Wir agieren komplett als Veranstalter. Also,
okay.
Das heißt, wir sind in Absprache mit den Clubs und sagen so, hey, wir haben hier die und die Party, habt ihr freie Termine, wie sind die Konditionen?
Okay.
Dann klärt man die Konditionen und dann veranstalten wir die Party, kümmern uns um die Bewerbung, stellen die DJs, besuchen uns eventuell andere Aktionen, die wir machen können.
Wie läuft das dann so mit, macht ihr dann auch so Release-Partys?
Ja, genau. Das sind dann so Listening-Sessions. Das sind dann so die Specials, die du halt machen kannst. Ne? Okay. Du kannst dann, du überlegst dann, was kannst du machen, um den Leuten das Gefühl zu geben, es verändert sich was. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass bei der Party bei uns, das soll jetzt wirklich nicht so selbst lobend klingen, aber wir versuchen schon konstant die Musik weiterzuentwickeln. Und trotzdem wirst du Leute finden, die sich dann hinstellen und sagen so, hey, da läuft irgendwie doch irgendwie immer nur dasselbe. Und ich sag dir so, nee, gar nicht. Also, aber wenn man, das ist auch so ein Thema, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren und da könnte ich mich jetzt auch lange drüber auslassen, aber das ist auch eigentlich nicht die Idee, weil Idee der Party ist es, Leute auch an die Musik heranzubringen. Das heißt, du brauchst auch einen Linkin Park, du brauchst auch einen Slipknot, du brauchst auch einen Fall Out Boy, weil das sind immer diese Einstiegsbands. So, wenn die Leute dann halt sagen, so, hey, ich bin jetzt bei Linkin Park und ich bin jetzt bei der Band und danach kommt ein Song, den die vielleicht nicht kennen, der aber ein ähnliches Feel hat oder eine ähnliche Atmosphäre, dann feiern die den mit und dann schaffst du halt auch diesen Transfer von da zu etwas, was vielleicht noch neu ist und unbekannt. Und das ist dann eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass man den Leuten auch was Neues beibringt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du dann irgendwie siehst, jemand holt gerade sein Handy raus und schmeißt Shazam an oder kommt sogar noch hoch zum DJ und fragt, welcher Song das ist.
Okay, cool. Transfer ist nochmal ein gutes Stichwort. Du hast das ja eben auch anklingen lassen. Wie wichtig ist so eine Party oder sind diese Partys für euch als Magazin? Also für den Transfer der Besucher, die vielleicht einfach kommen, weil geil, Party. Mhm. Die dann aber, also könnt ihr das überhaupt feststellen, dass quasi Leute als Besucher kommen, als Partybesucher kommen und als quasi Magazinbesucher bleiben sozusagen?
Also diese ganze Bewerbung des Magazins auf der Party hatten wir lange geplant, haben sie aber erst in diesem Jahr umgesetzt, also Mitte des Jahres. Also natürlich, wir posten mit dem Magazin im Facebook-Event so das Magazin.
Heißt ja auch Morecore Party.
Genau, das heißt Morecore Party und Morecore.de postet im Event und Morecore.de schaltet die Werbung und bestenfalls klicken die Leute das schon an und sagen so, hey, was ist denn Morecore.de? Aber wir versuchen das jetzt natürlich noch ein bisschen weiterzuziehen. Das heißt, du versuchst es zu verschmelzen. Du hast ganz simpel, hängst du Plakate im Club auf und sagst, hey, Morecore.de, dein Magazin für alternative Gitarrenmusik. Und wenn die Leute das dann mitbekommen, realisieren sie vielleicht auch, hey, cool, das ist auch ein Magazin. Die berichten auch über die Mucke, die ich hier feiere. Mhm. Und das ist halt ganz cool. Du kannst den Transfer aber auch in die andere Richtung nehmen. Das ist auch für mich besonders immer ganz spannend, wenn du jetzt irgendwie als DJ auf der Party bist. Du hast ja Songwünsche, du siehst die Leute ja, du siehst, was haben die Leute für Shirts an, du siehst, was haben die Leute für Wünsche, du siehst, wie reagieren die Leute auf den und den Track und die Bands. Du erkennst dann auch, welche Marketingaktion hat funktioniert und welche Marketingaktion hat nicht funktioniert. Das ist immer so ganz witzig zu sehen, wenn dann die ein oder andere Band vielleicht mit einer großen Band auf Tour geht und du dieselben Songs 5 Partys vor der Tour gespielt hast und die Reaktion sehr verhalten war. Plötzlich haben sie die Tour gespielt und plötzlich wünscht sich jeder diese Band.
Ja.
Also solche Effekte hast du.
Krass.
Und das ist dann halt auch fürs Magazin auch wieder ein sehr nutzbares Wissen, was wir halt nutzen können, um wieder...
Abgefahren. Also was bezeichnet ihr euch eigentlich selbst, wenn man jetzt fragen würde, was ihr macht? Seht ihr euch als Medienfirma, Online-Agentur oder... Kann man das so?
Ich hätte jetzt Medienunternehmen gesagt oder Medienfirma.
Okay. Wenn man jetzt mal sich die, ich sag mal, deutschsprachige Medienlandschaft anschaut, für Musik, speziell für harte Rockmusik, so, ist meine Einschätzung, das ist natürlich auch schon viele Jahre her, es sind einige, gibt's nicht mehr, gerade Online-Magazine, wir hatten das im letzten Podcast mit Mirko Gläser. Es gab mal eine Zeit, da waren Online-Magazine sehr wichtig und zum Teil auch sehr groß. Die gibt's so fast alle nicht mehr. Wie geht ihr mit sowas um? Oder wo seht ihr quasi, das ist eine Lücke, da müssen wir rein, da gibt's Bedarf?
Ich habe, also vorweg, danke, dass ich noch hier sein kann, das habe ich nämlich gar nicht gesagt, weil das hat dazu geführt, dass ich mir deine Podcasts alle angehört habe. Und ich wollte es die ganze Zeit tun. Und ich wollte es die ganze Zeit tun, aber aus Zeitmangel habe ich es halt nicht geschafft. Da habe ich mir so, okay, wenn ich jetzt hier hinkomme, möchte ich wenigstens die Podcasts hören. Ich habe nicht alle geschafft, aber also Mirko habe ich mir noch angehört. Ja. Und Mirko hat auch ganz interessante Sachen gesagt. Eine These, die ich nicht unterstreichen kann, weil Mirko ja gesagt hat, es gibt Paid Media und Owned Media. Und er denkt, dass Owned Media ein immer größeres Feld wird und letztendlich das auch Paid Media auf Dauer ersetzt. Und ja, jetzt ist das ist halt ein Thema, was wir uns auch jeden Tag stellen und oder eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen. Wo geht es hin? So. Eigentlich sind wir ein ganz klassisches Online-Magazin. Wir machen News, wir machen Berichte und das täglich. Und das ist eigentlich Internet 1.0. So, das haben auch schon andere Magazine gemacht und auch andere Magazine haben schon Partys gemacht. Die Sachen, die wir machen, sind eigentlich alle sehr klassisch. Vielleicht nutzen wir die Kanäle gerade noch etwas aktiver als vielleicht das eine oder andere der klassischen Magazine. Aber eigentlich ist das alles noch sehr, sehr klassisch. Und du fragst dich natürlich, wo geht es hin und was ist die Zukunft? Und wenn du dann darüber sprichst, okay, wie finanzierst du das Ganze? Natürlich aus den Partys. Aus den Partys kann man Einnahmen generieren, die auch dann mit Sicherheit auch einen großen Teil unserer Webseite bezahlt haben. Aber du hast halt an der Stelle wirklich das Problem, die richtige Finanzierung zu finden, die auch den Aufwand, der dahinter ist, bezahlt. Und da sitzen halt Leute dran. Und wenn es nach mir geht, ich würde gern jedem Redakteur eine Einstellung geben und sagen so, hey, schreib den ganzen Tag Musikreviews und schreib den ganzen Tag, fahr auf Konzerte, krieg ein Hotel gestellt und schreib einen Bericht über das Konzert. Das Problem ist, es funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Ich glaube, in der einen oder anderen Lokalredaktion funktioniert sowas noch, aber als Online-Musikmagazin oder als Musikmagazin im Allgemeinen, wenn du nicht noch einen Springer Verlag oder einen anderen großen Verlag hinter dir hast, ist das einfach vorbei. So, du hast Google Affiliates, du hast Ticket Affiliates, also du hast also Ticket Affiliates oder einfach Google Ads auf der Seite, du hast du hast Partys, die wir veranstalten, aber es gibt so viel Wettbewerb, der kostenlos ist im Internet. Das ist der kleine Blog von jemandem, der vielleicht eine journalistische Karriere irgendwann starten will und jetzt angefangen hat, einfach nur Artikel zu schreiben. Du hast Instagrammer, die letztendlich den ganzen Tag nur über Themen berichten, über die wir auch berichten würden. Und du hast auch Bands, die selber den Kontakt zu ihren Fans halten. Das heißt, dieses Sprachrohr als Medium ist gar nicht mehr in der Form, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Damals hattest du ein Musikmagazin, damals hattest du das Musikfernsehen und das Radio und das war dein Weg, über die du Informationen zu deinen Künstlern bekommen hast. Heute hat jeder den Direktkontakt zum Künstler. Und ich glaube, der Joe hat das gesagt. So, es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich, auch auf die Reaktionen bei Instagram zu antworten und auch mal auf eine Nachricht zu antworten als Band. Und das heißt, ich kann als Fan erstmal, wenn ich eine Band kenne, kriege ich alle Informationen theoretisch auch von der Band dort, wenn sie ihre Kanäle auch sinnvoll befüllen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was machst du als Magazin?
Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich mir ja auch wirklich stelle. Wir als Label fragen uns ja auch immer wieder, mit wem oder wo kann man hingehen? Und wir haben so ein bisschen das Problem, dass es heutzutage immer schwieriger wird, quasi ja sowas wie so echte Kuratoren oder Tastemaker zu kriegen. Ne? Also das sagen ja mittlerweile auch etablierte Magazine, die sagen, naja, wenn ein Album jetzt so Platz 1 im Soundcheck ist oder Top 3 im Soundcheck, so, das hat nicht unbedingt eine Relevanz mehr in Verkäufen jetzt wieder gespiegelt. So. Also das ist schon natürlich die Relevanz, dass da quasi jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat, sagt, das ist das Beste in diesem Monat. Aber als Label konnte man früher vielleicht damit planen, dass man gesagt hat, naja, wenn das Soundcheck Platz 1 ist, naja, die ersten 1000, die habe ich jetzt quasi mit Erscheinen dieser Ausgabe direkt verkauft. So, das ist heutzutage gar nicht mehr so. Und da stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, was ist denn überhaupt wichtig? Wer kann sowas leisten? Und dann natürlich stelle ich mir nicht, oder könnte ich dir jetzt auch fragen, was muss man denn dann überhaupt machen? Ist es denn dann so wichtig, noch Reviews zu schreiben, wo eigentlich was drinsteht, was ja jeder heutzutage, wo Musik, wie du schon sagst, Musikvideos, Spotify, es ist alles sofort verfügbar. Ich muss ja gar nicht mehr lesen, wie es jemand
genau.
findest, sondern ich kann einfach auf Spotify gehen und kann es mir anhören. Aber ich brauche natürlich schon jemanden, der mir sagt so, hey, das ist die coole neue Band.
Ja, ja, das ist ein Problem. Also, weil, wenn du eine Review schreibst, so, eine Review ist in den meisten Fällen erstmal eine Einzelmeinung. So, natürlich sprechen wir auch im Team vielleicht in irgendeiner Weise mal über die Review, aber wir werden jetzt nicht sagen, hey, du kannst der und der Platte keine 6 Punkte geben oder keine 9 Punkte geben, weil wir sehen das anders. Und es gibt häufig genug Situationen, ich würde sehr gerne so hin und wieder mal sagen, so, nee, sehe ich anders. Aber genauso sehen das die anderen vielleicht auch mal zu den Punkten, die ich mal zu einer Review gebe. Und also Review, wir stellen fest, dass die Reviews bei uns gelesen werden.
Okay.
Immer noch so. Also wenn wir eine Review posten, es gibt mehrere hundert Kommentare häufig unter den Reviews. Manchmal hat man noch nur 30 oder 50. Aber die Reviews werden gelesen und ich glaube, es geht gar weniger darum zu sagen, kaufe ich mir die Platte oder kaufe ich mir nicht die Platte, sondern entspricht die Meinung des Autors meiner Meinung.
Es wird diskutiert.
Ja. Es wird diskutiert und das passiert halt die ganze Zeit und damit hast du dann auch letztendlich ein großes Problem des Ganzen, weil dieses Diskutieren passiert immer. So, das Diskutieren passiert bei einer Review, das Diskutieren passiert bei einer News. Es muss halt nur die Band genannt werden, mit der man gerade irgendwie ein Problem hat, weil Bring Me The Horizon jetzt schon wieder neues Album machen oder einen neuen Song gemacht haben, der nicht mehr so klingt wie das Deathcore-Album von vor 10 Jahren. Weil auf der Party nicht der Song lief, was du halt willst. Und dieses Diskutieren ist natürlich eine Sache, die du bei einer immer größeren Community auch richtig managen musst und dann schauen kannst, okay, wie gehe ich damit um?
Ich habe mir ja auch gefragt, so, muss man vielleicht aber auch dann doch mehr, ich sag mal, Gossip-Schlagzeilen produzieren, um überhaupt wieder Aufmerksamkeit verstärkt auf die Seite lenken zu können? Oder, also, wie ist da eure Strategie?
Du findest auch also Gossip ist noch eine Sache, wo wir uns meistens versuchen, es einfach nicht zu machen. Ne? Also, so, vielleicht wäre das mal eine Idee für einen Ableger. Zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach eine reine Seite, wo du irgendwie, da gibt es ja auch genug anderen Magazinen, die wirklich genau nur jeden Pups, den ein Musiker bei Instagram gepostet hat, zu einer Clickbait-Nachricht verpacken. Das ist aber schon nicht die Idee. Wir wollen schon noch Informationen liefern und wir wollen schon noch irgendeine Relevanz in den Nachrichten haben, die wir bringen. Aber ja, ich glaube, du kommst auch nicht ganz drum rum, auch mal über, ne, das ist, was ich, nimm Metallica, nimm Rammstein, nimm Slipknot, das sind so diese Themen, das sind halt die Themen, die verursachen viele Klicks. So, das ist aber auch wie bei einer Party. So, das sind halt auch die Bands, wo du am Ende alle Leute zusammenbekommst. So,
okay.
Ne, wenn du dann wieder den Hardcore-Hörer und den Emo und den Alternative-Rock-Fan zusammenbekommen willst, irgendwie einigen sich die dann immer auf irgendwelche Bands, das sind die Großen, die ziehen das Ganze halt auch immer so ein bisschen mit. So, natürlich schaffen die dann genug Klicks auf der Seite, was dann wieder bei AdSense für ein bisschen Monetarisierung sorgt. Aber das darf nicht und sollte auch nicht der Kern des Magazins sein, weil dann bist du wieder bei dem Tastemaker. Ein Tastemaker, der dann sagt, okay, wir müssen uns irgendwo positionieren als Tastemaker. Wir müssen den Leuten auch neue Sachen bringen. Ich glaube auch, da ist auch die Stärke noch von Magazinen in Zukunft. Ne? Sei es die Newcomer-Band oder eben auch einfach eine Band, die noch nicht die Reichweite generiert von sich selbst aus, dass du den Leuten, und wir kennen unsere Zielgruppe und wir wissen, wer hört was und wie kann man dem das machen, den Leuten diese Band halt schmackhaft macht oder diesen Song. Und das können wir letztendlich auf einer Webseite, in den Socials, auf einer Party oder bei YouTube machen. Und das ist vielleicht eine der größten Stärken, die wir halt haben. Natürlich, auf der anderen Seite hast du dann noch genug Promo-Agenturen. Ich glaube, du hattest jetzt einige Promo-Agenturen ja auch im Podcast. Das sind jetzt alles weniger die dann einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier so und so viele Anzeigen für euch geschaltet und haben uns so und so den Rabatt bei euch rausgeholt. Das ist nicht das Thema, aber das wird immer noch bei den großen Bands eine Sache sein, weil die Labels und Promo-Agenturen auch immer noch eine gewisse Breitenwirkung planen müssen.
Ja? Wie nehmt ihr denn, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie nehmt ihr denn so die Bereitschaft von Labels oder Agenturen wahr, auch Werbung zu schalten? Ich habe immer das Gefühl, gerade auch wenn ein Label sich entscheidet, in so einem bestimmten Genre Werbung zu schalten, abseits jetzt auch von eigenem Online-Marketing, dann haben die da kaum Möglichkeiten zu und sind eigentlich total gewillt, Geld auszugeben und wissen gar nicht so genau, wo die das hinstecken können, weil, wie ich schon sagte, die Medienlandschaft gerade für harte, ich sag auch Chormusik, so, die ist total klein.
Natürlich erstmal so, bei, ne, uns.
Ja, also seht ihr diese Bereitschaft auch, dass das wirklich, also dass die auch alle noch sagen, ey, ihr habt da Geld. Wir wollen was machen. Wir müssen was machen. Also das Beispiel ist so, wenn man manchmal das Fuse ist ja quasi so als Printmagazin im Grunde genommen genau in eurem Bereich auch so. Mhm. Also da würde ich sogar sagen, das und ihr, das sind so die beiden für die Core-Szene, die wichtig sind oder relevant sind jetzt aktuell. Und da sieht man das ja manchmal, dass es Labels gibt, die schalten sogar mehr als eine ganze Seite. Drei Seiten. Und man fragt sich so, krass, das Budget ist anscheinend da und kann gar nicht verteilt werden. Oder es steckt eine andere Strategie hinter, das weiß ich nicht. Aber wie nehmt ihr das wahr? Denn aufgrund solcher Überlegungen stelle ich mir dann schon die Frage, was kommt dann bei euch an?
Also wenn die Idee, dass es Labels gibt für die ein oder andere Produktion, die dann sagen, okay, wir haben jetzt hier ein höheres dreistelliges oder vierstelliges Budget für Werbeanzeigen, dass es diese gibt, haben wir auch. Natürlich haben wir unsere Partner, mit denen wir auch die ein oder andere Werbebuchung haben, ob das jetzt ein Label ist oder eine Promoagentur oder ein Festival oder irgendeine andere Brand, die gibt's. Aber ich glaube, also für uns gesprochen, haben wir da auf jeden Fall noch Potenzial. So, weil das ist aber auch eine Sache, ganz ehrlich, für uns war es eine wichtige Strategie in diesem Jahr oder ein wichtiger Meilenstein, unsere Webseite zu aktualisieren, eine andere Bildsprache zu haben, eine andere Wertigkeit zu transferieren. Und jetzt ist der Effekt sehr messbar. Das heißt, unsere Besucherzahl hat sich echt immens gesteigert. Wir sind mittlerweile bei 1,1 oder vielleicht sogar diesen Monat 1,2 Millionen Page Impressions. Monat, was halt echt eine starke Zahl ist, wenn man überlegt, dass wir Anfang des Jahres doch bei deutlich weniger gewesen sind. Und das ist, also da ist auch der Trend noch konstant nach oben. Und das heißt, da wirst du natürlich auch immer interessanter für größere Anzeigenbuchungen auf der Seite. Das Angebot ist da. Das Problem, was ich halt immer so ein bisschen sehe, und da können wir dann wieder nur punkten, wenn wir das halt so machen, und das ist halt die Idee, noch zielgerichteter die Anzeigen halt zu platzieren. So, das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie eine Emo-Band bewerbe, vielleicht am bestenfalls auch nur bei den Emo-Bands, Emo-Band-News zu landen. Und weil, was bringt mir eine Bewerbung für, weiß nicht, irgendeine Beatdown-Band bei einer Rammstein-News? So, das ist so, vielleicht natürlich Breitenwirkung, wenn ich am Ende nur sage, okay, ich habe hier News geschaltet, ich habe hier so und so viel Rabatt ausgehandelt und die News hat so und so viel tausend Impressions gemacht, und das ist dann die Rechtfertigung, die ich als Agentur an Management oder das Label gebe oder wie auch immer, und das reicht mir aus. Easy. Aber je zielgerichteter ich ja werde, desto sinnvoller gebe ich ja mein Geld aus.
Ja.
Und an der Stelle denke ich, ist Potenzial da und das bieten wir an, aber diese Bereitschaft, da sehe ich noch Potenzial nach oben.
Okay. Nochmal zur Zielgruppe. Habe ich mir nämlich auch nochmal, habe ich mich auch gefragt, dadurch, dass die Musikrichtung, in der ihr euch bewegt, ja relativ modern auch ist, sehr, wie soll ich sagen, ja sehr, auch sehr angesagt, also zum Teil ja auch sehr fashion-affin, wie auch immer man das jetzt so nennt. Also habe ich mich gefragt, müsst ihr eigentlich immer wieder dafür sorgen, dass quasi immer neue Leute rankommen, und fallen dann quasi Leute, die dem entwachsen, fallen dir dann quasi wieder runter?
Nein. Also wir haben, du hast, ich glaube, als Musikmagazin hast du zwei Möglichkeiten. du wirst alt mit deinem Publikum oder du bleibst in dem Alter, in dem du dich bewegst. So, wir versuchen natürlich beides.
Sehr gut. Konsequent.
Nein, also du hast halt das Schöne in so einem Online-Magazin ist, und das ist halt eine Sache, die wir wirklich versuchen, die aber auch nicht bei jedem ankommt. Und das ist halt auch das, dann bist du wieder bei dem Problem der Glaubwürdigkeit.
Ja.
Auf der einen Seite möchtest du über möglichst viel berichten. Natürlich hast du auch ein Problem der Kapazitäten. So, ne? Wie viel News kannst du an einem Tag posten? Wie viel kannst du davon in den Socials verteilen? Und wer schreibt die News? Und wer liest das alles? Aber das ist ja auch, auf der einen Seite haben wir gesagt, wir möchten uns bewusst öffnen, weil dieses Thema Genre auch nicht mehr das ist, wie es vielleicht in den 90ern oder in den 2000ern noch gewesen ist. Das ist ja irgendwann dann angefangen mit diesem ganzen Aufbrechen der Genres, und heutzutage dieselben Leute, die auf einen Tomorrowland Festival gehen, wirst du 2 Wochen später auf einem Parkway Drive Konzert sehen.
Ja.
Und das heißt, da dann die Öffnung zu finden, ohne komplett die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Mhm. Das ist eigentlich eines unserer größten Probleme bei dem Thema. So, ne? Du berichtest über den Ghostman und dann hast du als Reaktion, wieso berichtet ihr über diesen Hip-Hop-Kack?
Mhm.
So, ne? Und dann hast du, okay, der Typ hat einen Hardcore-Background, der verwendet die ganze Zeit nur Samples aus Tracks, die du feierst, und seltsamerweise siehst du dort nur Leute mit Metal-Shirts auf den Konzerten.
Mhm.
Das ist halt das selbe Problem, was auch alle anderen haben. Jedes Festival, was dann irgendwie ihr Booking erweitert und sonst was. Und als Magazin hast du das Problem auch. Und wir versuchen Morcore, also wir sehen Morcore tatsächlich als junges Magazin. Und das ist auch die unsere Zielsetzung, durchaus immer zu sagen, wir bleiben aktuell. Das machen die Partys ja genauso. Ne? Also kommt, das sind neue Bands, dann kommt ein neuer Song von der Band, die auch eher neu ist, dann läuft das auch auf der Party. Vielleicht noch am selben Tag des Releases.
Mhm.
So, und wenn du, ich habe letztens mal so geschaut und mir mal so meine Playlisten in der Retrospektive nochmal angeschaut. Ne? So, gerade wenn du irgendwie in einem Core-Bereich zwischen Metalcore, Post-Hardcore und so bist und dann da reinschaust, dann so, boah, was? Da sind fast keine Songs mehr, die irgendwie älter sind als 4 oder 5 Jahre.
Mhm.
Und dann daraus ist dann die Idee so einer Back-to-Party geworden, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Party, die nichts Neueres spielt als 10 Jahre zuvor.
Okay.
Aber das ist halt schon krass, weil dann stehst du halt manchmal da und denkst so, okay, verlieren wir gerade unser Publikum? Vielleicht bin ich vielleicht sogar zu weit weg, zu neu mit der Musik, weil das ist auch von Stadt zu Stadt ja unterschiedlich. Du merkst dann halt auch, in der einen oder anderen Stadt funktioniert dann die Band super gut und in der anderen Stadt kennt das hier absolut keiner. So, vielleicht weil die Band noch nie auf Tour war in der Stadt, vielleicht weil einfach die anderen DJs auf den Partys die Band nicht spielen, oder vielleicht mögen die Band einfach nicht, kann auch sein. Aber diese Idee zu sagen, du bleibst immer neu, beinhaltet auch immer das Risiko, andere Leute zu verlieren. Weil der normale Musikhörer, und ich denke, das kannst du genauso bestätigen, der steigt irgendwann aus. Du hast halt so diese Zeit, du mit 12, 13, 14, 15, fängst du an, diese Musik für dich zu entdecken und hörst immer mehr rein und gehst von Genre zu Genre weiter, und irgendwann, wenn du dann anfängst, in einen Job zu gehen, wenn dein Studium abgeschlossen ist oder du halt schon länger in deinem Job bist, du Familie hast, dann wirst du bei den meisten Hörern so einen Punkt finden, an dem sie dann einfach bleiben.
Ja. Ich glaube, da gibt es auch Studien zu. Ich habe jetzt das Alter nicht, aber...
Kannst du mir die mal schicken?
Ja, ich müsste es auch nochmal suchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu mal was gab, dass ab wann das quasi bei den meisten aufhört.
Also ich würde sagen Mitte 20. Irgendwo Mitte 20. Und vielleicht hast du dann bei manchen noch so einen Punkt, dass sie dann, wenn sie wieder aus der Beziehung raus sind, oder ne, dann kommt wieder die Scheidung oder Job verloren, oder man möchte irgendwie einen... sich einmal komplett aus dem Job rausnehmen, dass man wieder anfängt, sich wieder neu zu orientieren und findet wieder neue Sachen. Aber das siehst du ja auch als Besucher der Party, dass du dann so bis Mitte 20, Ende 20 die meisten Besucher hast, und dann wird es dann immer weniger. Oder dann verirrt sich auch mal jemand und sagt, hey, wieso kriege ich denn jetzt hier kein Nine Inch Nails, oder wieso kriege ich denn jetzt hier kein Life of Agony, oder wieso kriege ich denn jetzt hier nicht Helmet? Und dann so, ja, sorry, aber das hören die Kids jetzt nicht mehr.
Okay. Wie kommt ihr eigentlich so an die News oder auch an diese neuen Bands ran?
Da sind wir dann, also wir haben es mittlerweile hinbekommen, uns ganz gut zu organisieren, weil natürlich wir sitzen an verschiedenen Orten und haben dann irgendwie, nutzen irgendwie unsere Kommunikationstools dafür und so haben wir letztendlich auch unseren Themenspeicher oder unseren News-Speicher, in den haben halt auch alle, wenn sie was finden.
Aber also ihr geht ja jetzt nicht los und sucht einfach mal irgendwelche Blogs ab, oder?
Also nee, also das ist so, das ist halt eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Du hast PR-Agenturen, die dir die Infos schicken, bestenfalls noch vor der News. Passiert tatsächlich auch gerne mal, dass dann so eine PR-Agentur die News verschickt, dann haben wir die News schon geschrieben. Du hast andere Magazine, die du natürlich auch verfolgst. So, das macht, ich glaube, das macht jeder so in Sachen, ne? Internationale Magazine. Du verfolgst die Bands direkt über ihre Channels. Du hast auch persönliche Kontakte zu der einen oder anderen Band. Das heißt, ne, so hast du halt auch die Möglichkeiten, gewappnet zu sein dafür. Aber so läuft das. Also Ohren aufhalten, Augen aufhalten und gucken, was passiert.
Okay. Jetzt hast du ja auch, hatten wir ja eingangs auch schon davon gesprochen, Morkart TV ist auch ein Kanal für euch, wo du, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sagst, da ist noch Potenzial. Das ist ja sicherlich auch ein sehr aufwendig zu produzierendes Ding. Ich merke ja auch schon beim Podcast, das ist nur Audio, auch da muss man viel Zeit investieren. Video ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Ich wollte aber eigentlich dann nochmal so ein bisschen den Bogen kriegen, so generell nochmal das als Anlass zu nehmen, gerade TV, wie man es von früher kennt, war ja immer sehr, sehr stark personenabhängig.
Ja.
Markus Kafka oder wie sie alle heißen. Und das ist auch eine Überlegung oder das ist auch eine Sache, die ich verfolge. Man merkt ja jetzt auch durch so einen Podcast, da gibt es immer bestimmte Hosts, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie sehr es einerseits möglich ist, dass es quasi wirklich Musikjournalisten gibt, die quasi so einen Namen haben, der so vorangeht. Wenn der was zu sagen hat, wenn der was sagt, hat das eine Bedeutung oder so. Und oft ist das so bei anderen Medien so, das ist nicht so richtig klar. Also wenn jetzt zum Beispiel im Hip-Hop gibt es das, glaube ich, viel, da gibt es so einen Falk Schacht, im Metal-Bereich gibt es dann vielleicht noch diese Death Forever, Rockhard, ja. Metalhammer-Leute, Zackezahn, Götz Kühnemund, wie die alle heißen. Jetzt so für den Alternative-Bereich hätte ich gesagt, so ein Jan Schwarzkamp, das ist auch jemand, den man kennt. Und jetzt gerade Morkart TV, du stehst da ja auch mit dem Mike Krause zusammen im Blickpunkt. Ist das nicht etwas, wo man sagen müsste, naja, in die Richtung sollte man vielleicht auch nochmal weiterdenken
und definitiv gehen? Also definitiv, das ist auch eine der Sachen, die wir auch angehen wollen, so ein bisschen auch die Personen noch in den Fokus zu stellen. Weil ich glaube, das rein sachliche, ich nenne es mal neutrale Berichterstatten, das kriegen wir ganz gut hin. So, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie entwickelt. Jetzt ist wahrscheinlich der nächste Hebel diese persönliche Ebene. Ne? Mhm. Das ist so eine Sache, die an der man sehr viel machen kann. TV ist natürlich dann das, wo du die Person siehst und sie hörst und auch irgendwie am meisten Eindruck von jemandem bekommst. Das kannst du aber auch in den Socials schon ausfahren. Und das ist definitiv, es wäre wünschenswert irgendwie, wenn es das wieder gäbe, weil ich war immer ein großer Fan von Markus Kafka und ich fand das eigentlich auch immer cool. Der hatte eine eigene Meinung, der hatte so das, was er so erzählt hat. Der hat, ne, so, ich finde es immer noch sehr cool, was er hat.
Macht ja auch Podcast.
Genau, großartiger Podcast übrigens. Großartiger Podcast. Ich kann nur den Podcast mit Sido empfehlen.
Okay.
Sehr, sehr cool. Und das ist halt natürlich eine Sache, diese Leute gibt es ja schon. Diese Leute gibt es ja schon, vielleicht in Deutschland, die du jetzt genannt hast, die meisten würde ich jetzt eher noch als alte Garde bezeichnen.
Ja.
Aber du hast die Leute tatsächlich häufig bei YouTube, die nimm so einen Finn McKenty, der mit dem Hardcore, wie heißt denn dieser YouTube-Channel? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, das ist, der ist auch der Marketingverantwortliche für den Nail the Mix.
Ja, okay.
Der ist auch der Marketingmensch dafür.
Wobei ich jetzt immer noch so ein bisschen auf Deutschland mehr.
Ja, spiele, ja, genau. Ne? Aber also du hast es in anderen Ländern sind die Leute ja schon da. Leute, die einfach über Alben sprechen und Themen anfahren und die Persönlichkeit nach vorne bringen und auch Fans zu der Person sind, weil die das unterhaltsam darstellen, weil sie auch was zu sagen haben. Nur da kommst du dann halt wieder genau in dieses Problem, was du auch schon gerade angedeutet hast, es ist die Zeit. Es ist halt wirklich die Zeit. Du kannst halt nicht alles gleichzeitig machen. Gerade Zeitmanagement und Organisation ist häufig leider auch der Grund für gescheiterte Projekte.
Klar, also aber ich bin
aber ich bin voll bei dir. Ja, also ich bin voll bei dir und das ist auch eine Sache, die wünschenswert ist. Ich bin selber überrascht, wenn du dann irgendwie in einer Stadt auflegst und dann kommt jemand so, hey, du hast doch das Barry Tomorrow Interview gemacht.
Okay,
so, okay, krass.
Ja, ja. Ja, also das nehme ich halt auch so wahr, ne? Dass ich glaube, dass das einfach ein enormer Hebel wäre. Natürlich ist es so, dass man vielleicht als Journalist im weitesten Sinne, dass das einem eigentlich erstmal widerstrebt, so, dass man sagt, naja, eigentlich wollte ich hier nur sitzen und ein bisschen tippen, so. Mhm. Und das sind doch die Künstler. Aber heutzutage glaube ich schon, dass das einfach ein guter Hebel sein kann, die Inhalte noch stärker zu präsentieren, so. Ja.
Also das ist definitiv eine Sache, die wird sein. Wir sind ja auch mehr Leute im Team. Also wir stellen uns da auch gerade wieder ein bisschen neu auf. Mhm. Man lernt auch natürlich aus Fehlern. So, das ist halt so, wenn man Sachen anfängt und Sachen startet. Ursprünglich haben wir Morka TV ja gestartet als so eine Idee einer Musiksendung, wie sie früher war, nur mit neuen Medien. Das hat aber auch neuen Medien klingt jetzt schon wieder so altbacken, nur mit den aktuellen Medien, die man nutzt, mit Musikvideos zwischen den Beiträgen. Da hat sich dann aber auch gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil die Gegebenheiten mit YouTube dann auch einfach nicht so sind. Die Leute, natürlich, du hast halt so eine gewisse Länge, die ein übliches YouTube-Video darstellt, was halt funktioniert und dann steigen die Leute wieder aus. Da ist ein Podcast, hat dann eine deutlich längere Länge. Das ist dann vielleicht das spannendere Format für das ein oder andere Thema.
Aktuell sicherlich, ja.
Mhm. Und das wird halt eine der Herausforderungen fürs nächste Jahr. Letztendlich so da auch noch mit Podcast, YouTube und allen verschiedenen Formaten jeweils für den richtigen Kanal das richtig aufgearbeitete zu präsentieren und da auch ein bisschen die Personen nach vorne zu bekommen und die Inhalte unterhaltsam zu machen. Weil ich glaube tatsächlich jetzt gerade gewinnt immer Unterhaltsames. Du hast beim Podcast noch so ein bisschen dieses Informelle, was auch noch einen Wert hat, aber du hörst ja auch keinen spannenden Podcast. Also ein Podcast ist nicht spannend, wenn die Person, die ihn erzählt,
ja, klar,
langweilig
ist. Ja, ja. Habt ihr als Morko, habt ihr vielleicht irgendwelche Vorbilder?
Boah, also ich würde jetzt nicht für Morko sprechen wollen. Mhm. Ich könnte jetzt selber sagen, dass es Formate gibt oder dass es Magazine gibt oder sonstiges, die einfach definitiv einen sehr, sehr guten Job machen, wo du einfach sagst, okay, das wäre cool, wenn man das macht. Es gibt Formate, wo ich mich manchmal frage, okay, wie schaffen die das? Woher holen die die Finanzierung? Woher holen die Power? Also ganz groß finde ich Kerrang, so das, was sie halt machen. So die ganzen, auch die Live-Videos, die veröffentlichen, alles drum und dran. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage, so, okay, krass, geil gemacht. Schaue ich mir eigentlich immer sehr gerne an. Aber als klassisches Vorbild würde ich jetzt nicht benennen, glaube ich.
Was ich immer krass finde, Kerrang ist sicherlich ein Beispiel, aber wer das ja komplett auf die Spitze treibt, meine Sachen, ist Alternative Press.
Ja.
Also die sind ja, das ist ja eine absolute Macht, eine Größe auch in den USA und gleichzeitig sind die ja von oben bis unten komplett durchkommerzialisiert. Da kannst du alles kaufen.
Ja.
Besten Werbemöglichkeiten dann, wenn du es so sehen willst, so. Die haben dann natürlich ein richtiges Business draus gemacht. Ist sowas für euch auch mal ein Ziel? Also so, was sind so eure Ziele für die?
Das ist ja so, das ist ja eigentlich dieses ganze große Problem. Wie viel Kommerzialisierung kannst du machen, ohne deine Besucher oder dein Publikum zu verlieren und gleichzeitig noch zu wachsen? Weil wir sind so an dem Punkt, wir sind als Fanzine gestartet und versuchen gerade Medienunternehmen zu werden oder sind es, aber versuchen Medienunternehmen zu werden, was auch nachhaltigen Erfolg hat, weil jeder von uns, also wenn wir jetzt von Chris, Jonas und mir sprechen, jeder von uns hat einen Vollzeitjob und jeder von uns arbeitet noch daneben und lebt davon. Und das hat einen großen Vorteil und das ist die Risikobereitschaft, weil du einfach sagst, okay, ich muss davon nicht leben. Ich kann das Eingenommene erwirtschaftet nutzen, um etwas Neues zu kreieren, um etwas Neues zu starten, um etwas aufzubauen. Aber das, was auch eingenommen ist, würde auch nicht reichen, dass wir davon leben könnten, oder?
Mhm.
Und die Manpower, die im Endeffekt dahinter ist, ist halt viel größer als das, was es erwirtschaftet. Und das ist so, das ist bei Musikern ja letztendlich auch nicht anders. So, an welchem Punkt fangen Musiker an, von ihrer Musik leben zu können? Wie viele Bands, wo vielleicht das Publikum denkt, boah, das muss mega laufen, haben alle noch irgendwie einen Job als Producer, einen Job als Videoschnittmensch oder sonstiges oder Videoproduzent. Und diese Herausforderung hast du halt auch. Und natürlich, du möchtest es irgendwie sagen, ich möchte jetzt hier ein Business rausmachen, ich möchte das aufbauen, ich möchte gerne Einnahmen generieren, weil das ist halt die Idee eines Unternehmens. Aber du hast halt immer noch diesen künstlerischen Anspruch oder diesen Anspruch, einen journalistischen Anspruch meinetwegen, können wir so nennen, den Leuten auch was zu zeigen. So, das ist auch dann wieder der Tastemaker, der sagt, okay, ich möchte gerne auch da was schaffen. So, und Rockmusik als Ganzes ist gerade immer noch nicht im Fokus. Schau in die Charts, auch schon ein paar Mal thematisiert ja bei euch im Podcast, ja. Schau in die Charts, ja. Du findest da keine Rockmusik. So klar, Rammstein bringt dann mal Deutschland raus und dann landet der Song auch ein paar Wochen in den Charts, aber du hast gar nicht mehr das, was vielleicht bis Mitte, Ende 2000 gewesen ist, dass es immer Rockmusik gegeben hat, die Leute in das Genre gebracht hat. Na, du hattest, das war Grunge, da hattest du Punkrock, da hattest du New Metal, so, du hattest immer irgendwie eine Sache, die dann auch von den Major-Labels gepusht wurde und die dann auch irgendwie groß gemacht wurde, aber auch dadurch auch die Leute immer wieder ins Genre gebracht hat. Und vielleicht fängst du mit New Metal an und landest dann doch bei Hardcore oder landest bei was anderem. Aber diesen Trend aus dem Mainstream kommt, das heißt, um noch größere Mengen an Menschen zu erreichen, um das Ganze dann wieder skalieren zu können, den gibt's ja nicht. Das heißt, du kannst ja nur aus dir herauswachsen. Und das ist ein Prozess.
Was denn eigentlich so der größte Painpoint, wenn du sagst, Wachstum? Also was hindert euch wirklich am Wachstum? Ist das dann am Ende dann doch wieder die Finanzierung?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir nicht wachsen. Also ich glaube, wir wachsen sogar wirklich gut und schnell. So, also ich denke, dass... Also ich,
ja, aber es klingt ja schon so jetzt, dass du sagst, naja, wir wollen Medienunternehmen sein oder werden oder
ja.
Wenn ich das so raushöre, wäre es natürlich schon so, dass es ein Wunsch sein könnte, dass man das Vollzeit macht und Dinge ausbaut weiter.
Ich selber bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich Vollzeit nur diesen Job machen wollen würde. Das ist so, das ist dann auch wieder dieses Ding, du hast irgendwann, verlierst du vielleicht ein bisschen die Sicht auf was anderes. Ich bewege mich in meinem anderen Job in im B2B-Bereich und mache da zwar Marketing und sehe auch viele Sachen, aber das sind auch Sachen, die befruchten sich in beide Seiten und du schaffst dann halt auch immer wieder diesen Blick nach außen und kriegst auch mal ganz andere Menschen mit, weil es ist halt so, das Musikbusiness unter sich, es ist halt doch irgendwie immer so eine Suppe und es ist halt so, die bewegen sich halt untereinander und es lohnt sich auch immer wieder nach außen zu schauen. Es lohnt sich darauf zu schauen, wie machen es andere Branchen und wie machen es andere Bereiche und dasselbe. Deswegen wäre das für mich auch, glaube ich, gar nicht das Thema, zu sagen, ich möchte Vollzeit nur Morecore machen. Aber natürlich, so das Finanzielle ist halt auch eine Sache, weil wenn du so eine Entscheidung triffst, dann musst du ja auch gewisse, du gehst ja immer ein Risiko ein. Wenn du selbstständig bist, gehst du immer das Risiko ein, dass das vielleicht in 3 Monaten oder 6 Monaten dann doch nicht mehr genug Geld ist für deine Miete und für dein Essen. Und wenn du vielleicht noch Kinder planst oder Kinder hast, ist das Ganze ja dann nochmal schwieriger. Und ich denke, das ist auch der Punkt, an dem halt dann viele Online-Magazine irgendwann dann scheitern und dann wieder beendet werden, weil dann irgendjemand dann feststellt, okay, der Hauptverantwortliche, der das dann vielleicht irgendwie durchgezogen hat, einfach sagt, okay, ich kann das nicht mehr machen, darunter leidet meine Beziehung, darunter leidet mein Privatleben, ich habe Kompetenzen, die ich woanders besser monetarisieren kann und dann wird dann so ein Magazin wieder eingestampft und das ist natürlich eine Zukunft, die ich nicht für Morecore sehen möchte, weil ich glaube, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Ja, aber am Ende sind wir jetzt alle so alt, dass wir schon immer noch in die Zukunft gucken müssen.
Was siehst du denn in der, oder was kann man von euch noch so in der nahen Zukunft erwarten? Was habt ihr so als, was habt ihr noch so in der Schublade, beziehungsweise wo siehst du euch denn so in 2-3 Jahren?
Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und,
ja, kannst du ruhig.
Ja, ich weiß. Nein. Also das ist so, natürlich das Thema Content und Content-Erstellung und einfach noch mehr eigenem Inhalt, in welcher Form auch immer, ob da jetzt noch, ich sag mal, auch die Persönlichkeit der Leute, die daran beteiligt sind, eine Rolle spielt oder ob es dann eher neutraler, journalistischer Content ist, wird definitiv ein großes für die Zukunft. Das heißt, mehr in die Tiefe gehen mit der Berichterstattung, allem drum und dran. Und das sind halt so, das sind halt aber auch die Themen, die tatsächlich häufig sehr viel Zeit kosten, auch viel Kosten verursachen und niemals die sich refinanzieren. Das heißt, das ist so, das ist dann letztendlich Image-bildendes.
Okay.
Musikjournalistentum.
Gibt's denn nochmal so einen Kanal, auf den ihr schielt? Keine Ahnung, wir hatten
TikTok.
Wir hatten schon das TikTok Musikmagazin ist, glaube ich, der heimliche Wunsch von Mirko Gläser.
Ja, ich weiß. Tatsächlich gibt es einen Morkower TikTok Channel. Dieser ist allerdings noch gar nicht bespielt. Wir haben nur schon mal die Domain gesichert. Wir arbeiten da auch gerade dran. Wir überlegen uns, was kann man halt machen. Ich selber war lange Zeit gar nicht von TikTok überzeugt, weil das halt für mich einfach war, okay, das ist ein soziales Netzwerk, in dem, ich habe die beiden Schwestern vergessen, die immer vor den Songs tanzen, die dann einfach zu Musik tanzen und damit werden die plötzlich erfolgreich und erreichen Millionen von Menschen. Natürlich, der Marketingmensch in mir sagt so, Moment, ich kann da Millionen von Menschen erreichen, das will ich auch. Aber erstmal war das halt für mich nicht greifbar, auch weil die Zielgruppe eher jung war. Aber es ist halt genau das. Du willst ja immer wieder neue junge Leute erreichen. Das heißt, du musst dir überlegen, was kannst du machen. Ich glaube, das ist halt auch immer wieder das Spannende an dem ganzen Thema. Und das ist auch das, an dem vielleicht auch andere Magazine scheitern können. Und das Risiko ist halt immer da, wenn man irgendwelche Anschlüsse verpasst. Und natürlich müssen wir auf TikTok schauen. Und natürlich müssen wir uns überlegen, was können wir machen in diesem Kanal, was Spannendes.
Siehst du noch andere Kanäle, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Podcasts, ein spannendes Thema, natürlich. Das ist aber jetzt auch eher was Klassisches. Kommt allerdings halt jetzt auch gerade noch durch, ich denke auch durch die, viel durch Spotify auch nochmal eine ganz andere Drive, als es vielleicht irgendwie noch vor Jahren war, wo man sich die Sachen noch bei iTunes runtergeladen hat auf sein iPod. YouTube ist immer noch so eine Sache. Man könnte das jetzt anders sehen. Man könnte jetzt überlegen, ob eben diese Ganzheitlichkeit nicht einfach noch eine Stärke ist, auch die wir auch haben. Weil wir dann einfach sagen, okay, wenn wir Konzerte machen, wenn wir Partys veranstalten, wenn wir ein Magazin sind, das Ganze halt zusammenzubringen zu einem Gesamtpaket oder zu so einem Gesamtevent oder was auch immer, ist definitiv eine Sache. Ich denke, das ermöglicht auch die ein oder andere Aktion, die es in der Form vorher vielleicht noch nicht gegeben hat. So, aber jetzt, wenn wir über Online-Marketing sprechen, Pinterest sehe ich da jetzt gerade nicht.
Okay.
Das vielleicht sehe ich das in 3 Monaten schon anders.
Ja.
Also, das ist sehr, sehr gut möglich, aber
das ist ja auch immer die Frage. Es ist ja schwierig, alle Inhalte überall gleich zu streuen, ne? Vielleicht.
Genau.
Macht es dann auch Sinn, mehr in Formaten oder in Shows zu denken, ne? Wie Morecore TV auf YouTube. Auf Pinterest machst du Kochrezepte für Hardcore-Bands.
Genau, also das ist natürlich dann das Ding. Und am Ende versuchst du alle Leute wieder auf Morecore.de zu bekommen und von dort halt übers Internet zu verteilen, genauso andersrum, die Leute wieder zu DE zu bekommen. Das ist halt die Idee dahinter, aber ich bin immer so ein bisschen gehemmt und das ist halt jetzt, da würden jetzt auch meine Kollegen und auch eigentlich alle Leute bei uns im Team sagen, Mike, hör auf, neue Ideen zu entwickeln, weil die Ideen entwickle ich wirklich sehr gerne. Nur du musst dann am Ende auch einfach dranbleiben und das umsetzen. Und das ist so, und da kommst du dann wieder in das Problem des Zeitmanagements, in das Problem der absoluten Zeit, die halt vorhanden ist und da musst du alles irgendwie reinbekommen. Also natürlich, so würde ich jetzt noch ein bisschen Zeit haben und vielleicht dann auch die eine oder andere Party weniger auflegen. Dann hat man auch wieder Kapazitäten, um sich zu überlegen, was man neu macht. Aber ich muss ja auch nicht alles ich machen. So, da gibt es ja auch genug andere Leute bei uns im Team, die Bock haben auf Themen. Und da wird was kommen. Vieles mit Sicherheit auch. Aber was genau möchte ich jetzt auch gar nicht so sagen.
Okay. Was für ein wunderschönes Schlusswort, was alles offen lässt. Zuletzt noch, du hast es eingangs erwähnt, ihr sucht noch Leute. Sag nochmal vielleicht kurz was dazu. Das wäre ja eine gute Chance, jetzt nochmal einen Aufruf zu starten. Wo,
ja.
Für welchen Bereich und wo sollen die sich melden?
ja, was suchen wir? Im Endeffekt suchen wir Leute, die Bock haben auf Musik. Leute, die Bock haben auf Musik. Leute, die Bock haben darauf, auch mal journalistisch zu arbeiten. Leute, die Bock haben, Alben zu rezensieren. Leute, die Bock haben, auf Konzerte zu gehen und Berichte zu schreiben. Wir suchen Fotografen. So, wir suchen Fotografen für Partys. Also, ne? Das ist natürlich so, das soll auch entlohnt werden. Und das sind so die Ideen, wenn jemand anderes eine ganz andere Idee hat und sagt, ich sehe bei Morkor den, ich sag mal, den passenden Katalysator für meine Idee, immer gerne melden.
Wo also, melden die sich?
Entweder bei team@morkor.de okay. Oder einfach mir direkt schreiben. Im Impressum findet man meine E-Mail.
Mike@morkor. Gut, also an alle Hörer, wenn ihr die entsprechenden Ideen habt, macht das, meldet euch bei Mike und Morkor. Mike, ich bedanke mich fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank. Hat
mich gefreut und ihr alle da draußen, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast mit Michael Milkowski. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Nächste Woche geht's hoffentlich weiter. Ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Gästen und arbeite hart daran. Ich habe schon eine Liste für nächstes Jahr erstellt, aber hier und da hakt es dann manchmal doch. Daher bin ich wirklich auch auf deine Mithilfe angewiesen. Schreib mir auch gerne mal deine Gästewünsche auf allen unseren Kanälen per Direktnachricht oder Kommentar, auf allen unseren Kanälen, die wir mit Redfield Records bedienen. Ich bin da wirklich auch ein bisschen auf Feedback angewiesen und möchte auch gerne darauf eingehen. Und wenn es keine konkreten Namen oder Wünsche sind, dann auch gerne in welchem Bereich oder für welchen Bereich ihr euch interessiert. Der Podcast mit Mirko Gläser oder auch der Podcast mit Benjamin Mirtschin, die zum Thema Promo-Marketing ging, die waren auf jeden Fall sehr beliebt, so sah das aus. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Bereiche, die wir noch nicht so abgedeckt haben, zum Beispiel Merchandise, da bin ich noch weiter dran. Genau, und wie gesagt, schreibt mir, ich möchte gerne wissen, für was ihr euch interessiert. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Vorweihnachtstage und wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich wieder. Macht's gut, ciao!